Wir haben gerade vorher schon gehört, sowohl von kardiologischer als auch von psychiatrischer Seite, dass Golf etwas ist, was sehr dienlich für die Gesundheitserhaltung ist. Aber auf der anderen Seite haben beide davor gewarnt, man soll nichts übertreiben. Und übrigens, die Ähnlichkeit mit dem Vortragen ist zufällig und nicht beabsichtigt. Was kann man denn alles für schmerzhafte Erkrankungen erleiden? Das ist einmal die Lumbalgie, den Golfellenbogen, wir kennen ja auch den Tennisellenbogen, die Faszitis plantaris, die Gonalgie und schließlich und endlich auch die Omalgie, das heißt Schulterschmerzen und schließlich auch die Achillotendinitis, die schmerzhafte Achillessehne. Das kommt durch mangelnde Vorbereitung, durch mangelndes Aufwärmen, durch schlechtes Schuhwerk, durch falsche Ausrüstung und durch übertriebenes Training, vielleicht auch ohne Anleitung. Was kann denn die Lumbalgie hervorrufen? Das ist eine der häufigsten Schmerzentitäten. Wir haben ja heute schon das Konterfei von Tiger Woods gesehen und der hat also sehr unter Lumbalgie gelitten, wobei man sich dann die Frage erhebt, hat so ein Profi auch einen falschen Schwung oder ist das vielleicht eine andere Ursache? Die Pathologie ist Diskusprolaps oder annuläre Risse, Facettenarthrosen, Facettenganglien, Spondylolisthese, also Wirbelgleiten. Und was tut man, wenn man Rückenschmerzen hat? Am besten ist heutzutage eine Magnetresonanztomographie und die wird sehr bald zeigen, wo die Ursache liegt. In den einzelnen Fällen kann es notwendig sein, chirurgische Hilfe einzuholen, Infiltrationen durchzuführen, Muskelaufbau durchzuführen. Wir haben also von kardiologischer Seite schon gehört, dass moderates tägliches Training allen Muskeln dienen kann, wenn man es richtig macht. Und nicht zuletzt, ein Schmerztherapeut wird sich natürlich auch der medikamentösen Therapie bedienen. Wie kommt es zur Lumbalgie? Da fehlt jetzt natürlich der Herr Leimer, der uns das wahrscheinlich exakter erklärt hätte. Es gibt falsche Haltungen. Sie sehen also auf der von Ihnen gesehen linken Seite die richtige Neigung des Oberkörpers und die richtige Drehung und auf der rechten Seite die falsche Neigung, denn beim Schlag wird dann der Unterkörper genau in die falsche Richtung gehen und man hat dieses Wippen, das dann die Wirbelsäule zu sehr belastet. Was kann man kriegen? Man kann eine Facettengelenkszyste bekommen durch Überlastung des Facettengelenkes. Das helle hier ist eine Flüssigkeit und die drückt hier, Sie sehen da hier die kleine graue Einheit, das ist der Nerv und die Zyste drückt da genau drauf und Sie können sich vorstellen, dass das nicht gerade von Freudenschreien zu begleiten ist. Bandscheibenvorfall, hier sehen Sie dieses helle Ding, das ist ein sogenannter Sequester, der ebenfalls hier auf die Nervenauftrittsstelle drückt. Und hier haben wir eine klassische Facettengelenksarthrose, wo Sie sehen, dass der Knorpel fehlt. Und hier kann man zum Beispiel helfen, indem man die Nerven, die diese Facetten versorgen, verödet. Dann ist zwar die Arthrose nicht beseitigt, aber man macht sich nichts mehr draus, weil es tut einfach nicht mehr weh. In den ersten beiden Fällen wird man um eine Operation nicht herumkommen und ich kann Ihnen sagen, ich bin selbst zweimal operiert, das Aufwachen aus der Narkose und der nicht mehr vorhandene Schmerz, das ist wirklich was Tolles. Es gibt kleinere Läsionen, hier sehen Sie diesen kleinen hellen Streifen da hier, das ist ein sogenannter annulärer Riss. Interessanterweise, wenn Sie in englischen Büchern nachlesen, wird das mit 2 N geschrieben. Offensichtlich meinen die, dass das jährlich einmal auftritt. Es kommt aber Anus vom Ring förmig und hier sehen Sie diesen hellen Riss. Hier hat es hineingeblutet. Und interessanterweise ist es so, dass die Schmerzmediatoren durch die Phospholipase A2 entstehen, die spaltet also Arachidonsäure auf und die Konzentration der Phospholipase und die Aktivität der Phospholipase in der Bandscheibe ist 20.000 Mal bis 100.000 Mal stärker als in jedem anderen Gewebe. Das hat die Natur klugerweise so eingerichtet, denn wenn an der Wirbelsäule was nicht richtig funktioniert, kann man ja da hier schweren Schaden leisten. Das heißt, es muss entsprechend wehtun und durch die entsprechend freigesetzten Schmerzmediatoren. Und die können wir dann wiederum durch entsprechende Maßnahmen lindern, indem wir Cortison epidural injizieren oder indem wir Ozon in die Bandscheibe injizieren. Das Ozon führt zu einer Verhärtung der Bandscheiben, des Bandscheibeninhaltes und auch zu einer Hemmung der Phospholipase. Und damit kann man, sofern nicht ein größerer Schaden ist, sehr viel an Schmerzen beseitigen und auch wieder die Belastung verstärken. Dann gibt es auch die sogenannte Prolotherapie. Was heißt das? Man injiziert verschiedene Dinge, in letzter Zeit hochkonzentrierten Zucker, und da kommt es zu einer Proliferation. Das heißt, man induziert die Proliferation von Geweben. Und interessant ist, früher hat man ja gemeint, wenn man Zucker irgendwo hinspritzt, das ist was Schlechtes. Und jetzt hat man viele, viele Studien, die zeigen, wenn man hochkonzentrierten Zucker, in dem Fall ist das 20-prozentiger Zucker, in die Bandscheibe injiziert, kommt es dort zu einer Verfestigung und zu einer Regeneration. Etwas anderes ist der Golfellenbogen. Auch hier fehlt natürlich die Einweisung des Golflehrers, der gesagt hätte, man muss beim Schwung den Arm entlasten und nicht zu fest greifen. Und zum Unterschied von dem Tennisellbogen ist hier der mediale Epicondylus und nicht der laterale betroffen. Und man sollte, wenn man die ersten Anzeichen davon verspürt, sofort Dehnungsübungen machen, indem man die Hände fest zusammendrückt oder den Arm ausstrecken und das Handgelenk nach hinten dehnen, dann kommt es eben nicht zu dieser Enthesopathie. Wenn man das nicht tut nach einer anstrengenden Runde, wo man vielleicht, oder vor allem, wenn man die Driving Range umgegraben hat, dann kann es zu dieser Enthesopathie kommen. Was kann man machen? Man kann also ein Aircast-Pneumatik sich kaufen, man kann tapen. Heute gibt es ja fast keine Sportart, wo man nicht Personen mit diesen bunten Pflastern vorfindet, und die helfen tatsächlich in vielen Fällen. Man kann nicht steroidale Antirheumatika schlucken, die gehen langfristig auf den Magen und auf die Niere, ist also keine Dauerlösung. Man kann das aber natürlich auch topisch aufschmieren, das heißt, wir haben also antirheumatische Gels, die nicht nur im Fernsehen angeboten werden, sondern auch tatsächlich wirken. Und Sie sehen hier das Diclofenac-Gel beispielsweise, ein Pflaster sogar, das fleckt der Pflaster, das enthält Diclofenac, ist ein ganz dünnes schaumgummiartiges Ding, und das lässt man 12 Stunden drauf, und dann wandert das nicht-steroidale Antiinflammatorium genau dorthin, wo es wirken soll, und wirkt eben sehr viel weniger intensiv auf die Niere oder auf den Magen. Und da gibt es auch den Ketospray, das ist also ebenfalls ein Ketoprofen, ebenfalls ein nicht-steroidales Antiinflammatorium. Man kann auch die Nitroglycerinsalbe anwenden. Interessanterweise ist die in Österreich sehr schwer erhältlich. Die muss man sich magistraliter anschaffen, die 1-2%. Und hier gibt es viele Publikationen, die bei allen Arten von Enthesopathien, also bis hin zur Achillessehne, worauf wir noch zurückkommen werden, eine verbesserte Durchblutung durch die Aufbringung des Nitroglycerins erreichen. Darf man natürlich nicht zu großzügig machen. Es hat keinen Sinn, wenn man dann das ganze Bein einschmiert, weil dann fällt der Blutdruck womöglich ab, denn das wird natürlich auch resorbiert. Infiltrationen kann man machen. Cortison ist ja mittlerweile doch verpönt, weil wir ja damit auch die Heilung behindern. Und vielleicht die Älteren unter Ihnen werden sich noch erinnern an den Vinzenz Hörtnagel. Das war ein ganz berühmter Gewichtheber, und der hat im Sport am Montag die Last hochgehoben und auf einmal hat es einen lauten Knall gemacht. Und es waren beide Sehnen, Rektussehnen von den Beinen abgerissen, weil er sich mit Cortison Fit-Spritzen hat lassen. Also das ist keine Lösung. Prolotherapie hier auch wiederum, da gibt es also entsprechende Publikationen. Interessanterweise, wie gesagt, bei uns in Österreich werden sich wenig 50-prozentige Dextrose gemischt mit Lidocain oder mit Natriumoruat infiltrieren trauen in eine derartige Region. Aber das hilft und hier gibt es Studien, die das belegen. Stoßwellentherapien, auch publiziert, sehr hilfreich in dieser Schmerzentität. Also wir können helfen, aber wie gesagt, am besten ist man vermeidet das und stellt vielleicht den Griff um und trainiert etwas weniger intensiv. Das wäre also dieser Aircast, da ist ein Gel drunter, das man dann drauf drückt. Fasziitis plantaris, also eine Überlastung durch falsches Schuhwerk. Man kann hier kühlen und dehnen, man kann auch tapen, man kann Einlagen tragen, man kann topisch, wie vorher schon, nicht-steroidale Antirheumatika verwenden, man kann diese Prolotherapie, auch hier gibt es wunderbare Arbeiten, die zeigen, dass das was wirkt und es gibt auch die Empfehlung, Thrombozyten angereichertes Plasma zu injizieren. Auch hier gibt es Studien, die beweisen, dass das sehr hilfreich sein kann und zu einer rascheren Abheilung dieser Fasziitis plantaris führen können. Auch die Stoßwellentherapie kann mit Erfolg eingesetzt werden. Auch hier gibt es gute Arbeiten, die das belegen. Und man kann auch solche Bandagen sich anschaffen und sogar anmessen lassen. Wie schaut es mit den Kniegelenken aus? Zunächst einmal geht es um den Muskelaufbau. Quadrizeps und Bizeps femoris gehören ordentlich trainiert. Wenn man Schmerzen hat, ist immer eine Abklärung mit MRT angezeigt. Eine Arthroskopie im Falle, wenn das nicht eindeutig genug ist, ist auch hilfreich. Ruhepausen, Physiotherapie, Bandagen, Eisbeutel und Taping können helfen. Auch hier wieder nicht steroidale Antirheumatika und Hyaluronsäurepräparate. Sie können sich viele noch erinnern an das Chondrosulf, das man hier geschluckt hat, nachdem hier die Evidenz angeblich nicht intensiv genug war, wird das heute nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt. Aber es gibt genügend Ersatzpräparate und heute kann man da im Internet jede Menge von entsprechenden Präparaten finden, bis hin zu Schwefelpulver, das auch im Falle, wo es um die Knorpelproblematik geht, helfen kann. Intraartikulär kann man also hier wiederum Dextrose injizieren. Natürlich kann man Cortison injizieren, natürlich Hyaluronsäure, das ist aber bekannt. Ich habe bewusst diese Publikationen herausgesucht, weil bei uns jeder die Hände zusammenschlagen würde, wenn man sagt, man spritzt jetzt Zucker ins Knie. Und hier gibt es aber exzellente Daten, die bis hin zu überdehnten Ligamenta cruciata, die durch die Zuckerinjektionen dann wieder fester werden. Natürlich muss man da extrem vorsichtig vorgehen und die Hygienemaßnahmen besonders intensiv einhalten. Und dann gibt es noch die Magnettherapie, also die Kernspintherapie, die insbesondere bei Gonarthrosen, bei jeder Art von Arthrosen angewandt werden kann. Und auch hier gibt es entsprechende Publikationen, die die Sinnhaftigkeit dieser Methoden beweisen. Wie schaut es mit der Schulter aus? Hier gibt es auch einen bekannten Fehler, das sogenannte Chicken Winging, wo man also die Ellbogen anzieht und dadurch die Rotatorenmanschette belastet. Und dieser Stress der Rotatorenmanschette kann dann einerseits zu Schmerzen führen, andererseits aber tatsächlich, vor allem bei älteren Personen, zu Rissen, insbesondere der Supraspinatus- und Infraspinatus-Sehne führen, die dann genäht werden müssen. Man kann, wenn es sich nur um eine Überdehnung oder eine Überlastung handelt, mit der Stoßwelle arbeiten. Man kann topisch nicht-steroidale Antirheumatika anwenden und Nitroglycerinsalbe und auch Softlasertherapie, die überall, bei allem, wo es sich um Überlastungen von Sehnen handelt, kann man natürlich auch Softlasertherapie anwenden. Hier gibt es verschiedene Geräte, die hier sinnvoll eingesetzt werden können. Und wenn sie gerissen ist, die Rotatorenmanschette, oder eine der Sehnen der Rotatorenmanschette gerissen ist, dann geht es darum, die wiederum zu verankern. Und das macht man heute arthroskopisch, also im Vergleich zu früher, wo man die Schultern eröffnen musste, um diese Sehnen zu nähen, ist das heute tatsächlich ein minimalinvasiver Eingriff geworden. Und wir haben das Glück, in Österreich Spezialisten zu haben, die das in einer Frequenz durchführen, dass so eine Operation innerhalb von 20 Minuten erledigt ist. Die Achillotynie, ebenfalls also eine Überlastung der Achillessehne durch zu viel Marschieren, mit Stoßwellentherapie zu behandeln, mit nichtsteroidalen Antirheumatika, mit Nitroglycerinsalben, mit Lasertherapie, selbstverständlich auch mit Taping. Und das wären also die Möglichkeiten, die wir von schmerztherapeutischer Sicht einsetzen können. Es muss jedem klar sein, natürlich kann ich intensive Schmerzen dann auch mit Opioiden behandeln, ob dann wird aber die Zielsicherheit am Platz etwas darunter leiden. Deshalb habe ich diese Medikamentengruppe nicht angeführt. Man kann auch sogenannte zentrale Muskelrelaxantien einsetzen. Die haben auch den Nachteil, dass man insgesamt entspannt ist und dann womöglich nicht mehr weiß am nächsten Tag, dass man tatsächlich Golf spielen war. Zum Beispiel die Benzodiazepine haben diese unangenehme Nebenwirkung, dass sie das Kurzzeitgedächtnis unterdrücken. Eine Rarität zeige ich Ihnen hier. Das ist die Luxation des Discus triangularis. Das passiert beim normalen Golfspiel nicht. Und wir haben ja vorher aus psychiatrischer Sicht gehört, dass es sich hier um gut erzogene, kultivierte Menschen handelt. Aber es gibt leider auch solche, die meinen, dass ein Problem beseitigt wird, wenn man versucht, den Schläger nach einem, in dem Fall war es ein Putter sogar, zu zerstören. Der Putter hat die Zerstörungswut ausgehalten, aber dieser Discus triangularis hier bei der Ulna ist luxiert und der musste dann operiert werden. Vorbeugung dieser Verletzung ist Selbstbeherrschung, das kann ich nur raten. Und überlassen wir das Zerstören ihrer Schläger den Tennisspielern. Das ist sehr spektakulär dann im Fernsehen. Zum falschen Training und zum falschen Schlag kann ich nur ein Beispiel bringen. Sie sehen hier den Tiger Woods. Er hat also im Kniegelenk einen Kreuzbandriss gehabt, eine arthroskopische Kniechirurgie mit dem vorderen Kreuzband, das wiederhergestellt wurde. Dann hat er auch eine Dehnung gehabt vom Kreuzband. Dann hat er eine Stressfraktur gehabt, der Tibia, eine Achillessehnenüberlasser, noch einmal die Achillessehne überlastet, noch einmal die Achillessehne, Sie sehen das. Dann hat er eine sogenannte lumbale Interbody-Fusion gehabt. Das heißt, hier wurden zwei Wirbelkörper miteinander verschraubt und da gibt es dann sogenannte Cages, die werden da in die Wirbelsäule eingesetzt. Dann hat er einen eingezwickten Nerven im Rücken gehabt, das heißt, er hat eine Foraminotomie gehabt. Er hat im linken Ellbogen einen Golfellbogen gehabt. Er hat eine Schultermuskelverletzung gehabt und er hat entzündete Facettengelenke im Nacken gehabt. Jetzt ist die Frage, kann man, wenn man so viele falsche Schläge hat, so gut werden wie der oder ist das ganz einfach eine Folge einer Überlastung durch einen Sport, wo man sich selbst zerstören kann, auch wenn man es richtig macht? Damit wäre ich am Ende meiner Ausführungen und ich darf Sie noch einladen. Wir werden gemeinsam mit dem Herrn Kollegen Rubi im Mai in einer sehr netten Umgebung, wo man auch Golf spielen kann, das Thema, das wir heute angerissen haben, fortsetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.